Mittwoch, 11. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Lenz trägt einen Kammgarnmantel, eine dunkle Freizeithose, brasilianische Loafer mit wattstarken Glanzen und einer Maskerade, mit der er aussieht wie ein gebräunter Andy Warhol. Bruce Green trägt eine schäbige Lederjacke von der Stange, steifes Billigleder, das die Jacke bei jedem Atemzug knarzen lässt. Und das ist, wo du man, da findest du quasi raus praktisch, was dein wahres Wesen ist, wen die auf dich zeigt. Und so ein glubschäugiger Scheißspick steht keine 5 Mits von dir weg.
Anmerkung 230. Argot-Ausdruck in Charlestown, Southie für Meter.
Und zieht damit. Und ich bin ganz komisch jetzt. Ich bin total ruhig geworden. Ja, und hab gesagt, ich sag Pepito, sag ich, Pepito, Mann, mach du Mann ruhig, was du machen musst. Mann, mach hinne und schieß. Aber das sag ich dir, Mann. Sieh zu, Mann, dass du mich mit dem ersten Schuss auch kalt machst. Mann, einen zweiten kriegst du nämlich nicht, sag ich. Und das nicht mal als Verarsche. Mann, ich hab das ernst gemeint, hab ich quasi in dem Moment gemerkt. Verstehst du? Green zündete ihnen beiden die Fluppen an. Lenz atmete mit diesem Zischen von Leuten aus, die es eilig haben, es rüberzubringen. Verstehst du?
Weiß nicht. Ein Novemberabend in der Stadt. Das letzte Laub gefallen. Trockenes, graues, haariges Gras. Spröde Büsche. Zahnlückige Bäume. Der aufgehende Mond sieht aus, als ging's ihm nicht gut. Das Klacken von Lenz Loafers und das knirschende Bollern von Greens alten Asphaltkletterstiefeln mit den dicken, schwarzen Sohlen. Greens Aufmerksamkeits- und zustimmungsversichernde Begleitgeräusche. Er sagt, er ist vom Leben gebrochen worden. Anders kann er das persönlich nicht sagen, Green. Das Leben hat ihm den Hintern versohlt und er muss sich erstmal neu orientieren. Lenz mag ihn. Und da ist immer dieser kleine Nietnagel der Angst. Der hängt quasi fest wie immer, wenn er wen mag. Als könnte jeden Augenblick was Schreckliches passieren. Oder weniger Angst als so eine Art Anspannung in Magengrube und Arschgegend, so ein Ganzkörperschaudern. Eine Entscheidung zu fällen und sich zu sagen, jemand ist ein Stehaufmännchen. Als würde man was fallen lassen und man gibt die ganze Macht darüber auf. Man muss dastehen und ohnmächtig abwarten, bis es auf dem Boden aufschlägt. Man kann nur abwarten und schaudern. Irgendwie macht es Lenz wütend, wenn er wen mag. Es ist natürlich ausgeschlossen, das Green gegenüber irgendwie anzusprechen. Als 22 Uhr verstreicht und der Hackbraten im Plastikbeutel in der Hosentasche durch die mangelnde Verwendung schon dunkel und hart geworden ist, steigt der Druck, den Zeitraum ab 22.16 Uhr für Problemlösungen zu verwenden, bis ins Unerträgliche. Aber noch immer kann sich Lenz nicht dazu aufraffen, Green zu bitten, einen anderen Nachhauseweg einzuschlagen oder jedenfalls ab und zu mal. Wie soll er das anstellen und Green gleichzeitig zu verstehen geben, dass er ihn okay findet? Man geht doch nicht einfach hin und gibt wem zu verstehen, dass man ihn okay findet. Wenn es bloß ein Mädchen ist, das man ficken will, das ist was anderes. Das ist okayer. Aber quasi zum Beispiel, was macht man mit den Augen, wenn man wem sagen will, dass man ihn mag und das auch so meint? Man kann ihn nicht richtig ansehen, denn was ist sonst, wenn seine Augen einen auch gerade ansehen, wenn man ihn ansieht? Und dann begegnen sich die Augen, wenn man das gerade sagt. Und dann liegt da diese mördermäßige quasi Spannung oder Energie in der Luft. Aber man kann auch nicht wegsehen, als wäre man nervös, als wäre man ein nervöser Junge, der sich mit einem Mädchen verabreden will oder so. Man kann nicht rumlaufen und so
was von sich selbst preisgeben. Und dann auch noch wissen, dass der ganze Scheiß, dieses Zusammenzucken und den Stress nicht lohnt. Das alles macht ihn wütend. Der Nachmittag vor diesem Abend gegen 16.10 Uhr. Lenz hatte einer einäugigen, streunenden Ennethaus-Katze, die sich dummerweise auf dem oberen Männerlokus verirrt hatte, Männerhaarspray Marke Sterry ins Gesicht gesprüht, aber das Ergebnis unbefriedigend. Die Katze war einfach bloß nach unten gerannt und dabei nur einmal gegen das Treppengeländer geklonkt. dann hat er Lenzdurchfall bekommen, was ihn immer anekelt. Er musste auf dem Lokus bleiben und das kleine, verzogene Milchglasfenster öffnen und die Dusche auf K laufen lassen, bis sich der Gestank verzogen hatte. Und Glyn, dieser Arsch, hatte an die Tür gebummert und alle auf ihn aufmerksam gemacht mit seinem Gebrüll, wer sich denn da wohl so lange den Krummstab kneten würde, ob das wohl zufällig Lenz wäre. Also wie sollte er denn da wohl Green in Zukunft gegenübertreten, wenn er jetzt Tacheles redet und ihm sagt, er will solo nach Hause gehen? Wie soll er ihm denn in Zukunft gegenübertreten, wenn es so aussieht, als hätte er Green abgewiesen? Was sagt er denn in Zukunft, wenn Green und er sich beim Saturday Night Lively auf dem Gang treffen oder beide in der Tombola-Pause bei der weißen Flagge nach demselben Sandwich greifen oder halbnackt mit Handtüchern im Flur stehen und darauf warten, dass die Dusche frei wird? Was ist, wenn er Green quasi zurückweist und Green dann im Dreimannzimmer landet, während Lenz da auch noch schläft, wenn sie also im selben Zimmer wohnen und ständig konnektieren müssen? Und wenn Lenz die Zurückweisung abschwächt und Green sagt, dass er ihn mag, wo zum Geier soll er dann hinsehen, wenn er ihm das sagt? Wenn eine weibliche Spezies ficken wollte, hätte Lenz null Probleme, wo er hinsehen sollte. Er hätte kein Problem damit, der Torte tief in die Augen zu sehen und so ehrlich zu wirken, als würde er innerlich sterben. Oder wenn er quasi einem Brasilianer mit Rauputzteng versichern würde, er hätte das halbe Kilo nicht dreimal mit Inositol gestreckt.
Anmerkung 231. Vitamin B12 in Pulverform. Plausibel, bitter und von Talkum ähnlicher Beschaffenheit. Weswegen Lenz es beim Verschneiden Mannitol vorzieht. Auch weil er auf Mannitol immer so allergisch reagiert und an den Fingerspitzen diese winzigen roten Pusteln mit unheimlichen weißlichen Spitzen bekommt.
Oder wenn er ein paar Sträßchen gezogen hat, hat er null Probleme damit, dem zu sagen, dass er ihn mag, sogar wenn er ihn wirklich mag. Weil das gibt seinem Geist eine Spannung, die die zwischen ihm und dem anderen in der Luft hängende befremdliche Spannung mehr als überwiegt. Mit dem Nasenturbo angeworfen, es gibt keine Stressprobleme, wenn er Bruce G. sagt,
er soll sich bitteschön verpissen, Land gewinnen, auf der Autobahn spazieren gehen, mit einer Kettensäge spielen, sich einen kurzen Pier suchen. Nichts für ungut, aber Lenz müsse jetzt mal solo durch die Stadtnacht fliegen. Nach der Sache mit der Katze, dem Durchfall und dem Stunk mit D.R. Glyn, der an der Südwand des oberen Flurs zusammengesackt war und sich den Bauch hielt, sagt sich Lenz also, was zu viel ist, ist zu viel. Er reißt ein kleines Viereck von der Vorratsrolle Alufolie ab, die Don G. unter der Ennetspüle aufbewahrt, geht hoch und holt sich ein halbes Gramm, höchstens ein Gramm, aus dem Notfalldepot in dem Höhlending, das er aus den Prinzipien der Naturvorlesungen rausrasiert hat. Das hat nichts mit einem Standard-Rückfallszenario zu tun. Das Bing dient nur der medizinischen Unterstützung, um sich mit Green intensiv über sein Bedürfnis nach Alleinsein austauschen zu können, damit Probleme der frühen Nüchternheit gelöst werden können und dem spirituellen Wachstum nicht im Weg stehen. Lenz konsumiert Kokain ausschließlich im Interesse der Nüchternheit und des Wachstums selbst. Und so feuchtet Lenz beim Treffen der Brookline Young People am Mittwoch an der Beacon in der Nähe der Newton-Linie in der Tombola-Pause gegen 21.09 Uhr sein Halbbrettchen an, steckt es sorgfältig ins Päckchen zurück, gähnt, reckt und streckt sich, fühlt sich schnell mal den Puls, steht auf und schlendert lässig zum Behindertenlokus, der sich heretisch abriegeln lässt und um den Pott selbst so ein großes Gestänge hat, mit dessen Hilfe sich die Behinderten auf der Toilette niederlassen können. Zieht vom Spülkasten zwei oder drei breite Linien durch die Nüstern, wischt vorher und hinterher den Spülkasten oben mit feuchten Papierhandtüchern ab und dreht ironischerweise denselben neuen steifen Dollarschein zusammen, den er für die Kollekte des Treffens mitgebracht hat, benutzt ihn, reinigt ihn gründlich mit dem Finger, massiert sich mit dem Finger das Zahnfleisch und legt vor dem Spiegel den Kopf weit in den Nacken, um die nierenförmigen Nasenlöcher seiner edelgeschwungenen Adlernase auf anhaftende Reste in den gestutzten Nasenhärchen zu checken, schmeckt den bitteren Tropfen hinten im tauben Rachen, nimmt den sauberen, zusammengedrehten Dollarschein, entrollt und glättet ihn, hämmert ihn mit der Faust am Waschbeckenrand glatt und faltet ihn säuberlich auf die Hälfte der Hälfte der ursprünglichen Schatzamtsgröße zusammen, sodass jegliches Anzeichen, dieser Dollarschein könne je
zu einem harten kleinen Röhrchen zusammengedreht worden sein, annulliert ist. Dann schlenderte er wieder zurück, als könne er kein Duftbläserchen trügen, wusste die ganze Zeit genau, wo er hinsehen musste, und bevor er sich setzte, griff er sich beiläufig kontrollierend an die Eier. Und abgesehen von den gelegentlichen Hemispasmen des Mundes und des rechten Auges, die er mit dem guten alten Sonnenbrillentrick und der Pseudo-Hustetaktik kaschiert, läuft die zweite Hälfte der endlosen Redestunde des Treffens prima, findet er, obwohl er in 34 Minuten fast ein ganzes teures Rädchenpäckchen wegraucht und die Young People AA drüben in der den Nichtrauchern vorbehaltenen Stuhlreihe an der Ostwand zu seiner Rechten werfen ihm negative Blicke zu. Päpstlicher wie der Papst, wenn ihm rein zufällig mal eine noch im Aschenbecher glimmt, während er zwei im Mund hat, aber das kann Lenz mit indifferentem Aplomb wegstecken. Er sitzt mit seiner Pilotensonnenbrille da, hat die Beine übereinander geschlagen und die bemantelten Arme ruhen auf den Rückenlehnen der freien Stühle neben ihm. Die Nachtgeräusche der Metronacht. Hafenwind pfeift über den winkligen Zement, das Sch und der Schein des Verkehrs auf den Überführungen, TP-Lachen in Innenräumen, das Kreischen unerlösten Katzenlebens. Nebelhörner blöken im Hafen, verklingende Sirenen, verworrene Möwenschreie im Binnenland, splitterndes Glas in der Ferne. Autohupen an verstopften Kreuzungen, lautstarker Zoff, wieder Glassplittern. Schuhe im Laufschritt, das Lachen oder der Schrei einer Frau, wer weiß wie nah oder fern, löst sich vom Raster der Straßen. Hunde verteidigen die Hundegärten, an denen sie vorbeikommen, mit rasselnden Ketten und gesträubten Haaren. Das Podiatrie-Klicken und Klacken, der sichtbare Atem, das Schotterknirschen, Greens Lederknarzen, das Schnick von einer Million Stadtfeuerzeugen, das gaseartige Summen der stur lodrecht nach Norden zeigenden ATHSCMEs in der Ferne, das Klonken und Scheppern von Müll, der in Containern landet, das Rascheln des Mülls, der in Containern zusammenfällt, heulender Wind an scharfen Containerrändern und das unverkennbare Klänken und Scheppern von Mülltauchern und Dosenbuddlern, die aus den Containern Dosen und Flaschen herausfischen. Die Wechselstube des Bezirks liegt unten in West Brighton und war tatsächlich so dreist, sich neben
einem Liquor World Getränkemarkt anzusiedeln, sodass die Dosensammler in einem Aufwasch Pfand einlösen und einkaufen gehen können. Was Lenz Maxi mehr abstoßend findet, worüber er sich mit Green austauscht. Lenz äußert Green gegenüber auf wie tausendfältig ironische Weisen das Wahlkampfversprechen des berühmten Schnulziers, unsere Metrostädte zu säubern, in Erfüllung gegangen ist. Der Lärm, der nachts parallaxenhaft aus dem zwinkernden Gitternetz der Stadt dringt, der flaumige Dunst der Monoxide, der schwache Mösenmief, den der Wind von der Bucht heraufträgt. Die Flugzeuge, deren Landescheinwerfer als kleine Kruzifie zu sehen sind, bevor man die Triebwerke hören kann. Krähen in Bäumen. Das übliche dämmeraktive Geraschel wird hörbar. Erleuchtete Erdgeschossfenster breiten kleine Lichtteppiche auf dem Rasen aus. Verandalampen schalten sich automatisch ein, wenn man vorbeigeht. Eine Sirenentrinodie irgendwo nördlich vom Charles. Nackte Bäume knarren im Wind. Der Wappenvogel von Massachusetts, bemerkt er zu Green, ist die Polizeisirene. Dein Feind mit Gebelfer. Die Rufe und Schreie aus wer weiß wie vielen Blocks da draußen und wer weiß warum da geschrien wird. Manchmal meint er, das Ende des Schreis sei das Geräusch vom Anfang des Schreis. Der sichtbare Atem und die Regenbogenringe der Straßenlaternen und Scheinwerfer in diesem Atem. Falls die Schreie in Wahrheit nicht Gelächter sind. Das Lachen von Lenz Mutter hatte geklungen, als würde sie bei lebendigem Leibe gefressen. Nur nach insgesamt vielleicht 5 in medizinisch absolut funktionalem Nicht-Entspannungssinne hochgenüsterten Linien, nur dass Lenz Green dann nicht versichert, dass Green ein Spitzenwert an Lenz Börse ist, sich aber trotzdem bitteschön verpissen und ihn seinem Soloschlendern mit Hackbraten und Programm überlassen soll, sondern, wie sich herausstellt, hat Lenz sich beim Effekt der Hydrolyse...
Anmerkung 232. Hydrolyse ist der Stoffwechselprozess, bei dem organisches Kokain in Benzoylecgonin, Methanol, Ecgonin und Benzoesäure aufgespalten wird. Und nicht jeder erlebt die Kospylierung als Genuss, weil dieser Aufspaltungsprozess in hohem Maße toxisch ist und bei manchen Systemen unangenehmen neurosomatischen Fallout produzieren kann. In Don Gately's Neurosystemen, zum Beispiel Spinnennervus und die Neigung, an der Haut auf den Handrücken herumzuzupfen, weswegen er Koks und die meisten Nasenbären schon immer gehasst und verabscheut hat. In Bruce Greens System ruft er binokularen Nystagmus und eine gesalzene Depression hervor, sogar wenn das Koks-High noch anhält, weswegen er zum Weinen neigt, das nystagmische Gesicht in der rechten Armbeuge verborgen. Bei Ken Erdedy eine unaufhaltsame Rhinorragie, deretwegen er in beiden Fällen, wo er je gekokst hat, in die Notaufnahme musste. Bei Kate Gompert Blepharospasmen und inzwischen sofort Gehirnblutungen, weil sie Parnate nimmt, ein MAO-hemmendes Antidepressivum. Bei Emil Minty einen dermaßen unkontrollierbaren Ballismus, dass er nur einmal Bing geschnupft hat. Hemispasmen der oralen Labia sind eine häufige Begleiterscheinung der Kokshydrolyse, allerdings milde genug, dass man sie in Kauf nimmt und das Bing trotzdem sehr genießt. Die Krämpfe können von einem leichten Nagen, Zucken, bei Lenz, Thrale, Cotelio und Voss bis zu ausgewachsenen Serien von Edvard Munch, Jimmy Carter, Pagliacci, Mick Jagger-mäßigen expressiven Kontorsionen reichen. So schlimm, dass außerdem sie Erleidenden jeder im Raum peinlich berührt ist. Bei dem ehemaligen Nasenbären Calvin Thrust rief die Hydrolyse einen Priapismus hervor, der unmittelbar verantwortlich war für seine frühe Berufswahl. Randy Lenz neigt dann ebenfalls zu Nystagmen, aber nur auf dem rechten Auge. Außerdem zu vaskulären Stenosen, Diuresis extremus, Phosphenismus, zwanghaften Zähneknirschen, Megalomanie, Phobophobie, euphorischen Erinnerungen, Verfolgungswahn und oder Ermordungsneid, Soziose, postnasalem Tröpfeln, einem milden Priapismus, der die Diurese zu einer heiklen und gymnastischen Angelegenheit macht, außerdem manchmal Acne rosacea und oder Rhinophyme, sowie, besonders wenn fast ein ganzes Päckchen filterlose Winstons und 4 Tassen Nippelhärten starker und alkalischer BYP-Kaffee für Synergien sorgt, Konfabulationen mit simultaner manischer Redseligkeit, ausgeprägt genug, um linguale Tendinitis und Lungenfasese hervorzurufen, sowie die absolute Unfähigkeit, jemanden wegzuschicken, der auch nur im Entferntesten die Bereitschaft mitbringt, ihm zuzuhören.
Vom Bing schon wieder verschätzt. Er antennenzippert die Wirkung immer als coole, nonchalante, verbale Gelassenheit. Aber stattdessen steht Lenz auf dem Nachhauseweg unter dem überwältigen hydrolystischen Zwang, Green oder eigentlich jeden, der nicht weg will oder es nicht rechtzeitig wegschafft, direkt hier an seiner Seite zu haben und ihm oder einem beliebigen anderen willfährigen Ohr so ziemlich jedes einzelne Erlebnis und jeden einzelnen Gedanken seines Lebens mitzuteilen, jeder einzelnen Gegebenheit.
Des Kasus Erlenzform und sichtbaren Atem zu geben, während sein gesamtes Leben und mehr als das über den Polarkreis seines Geistes blitzt und die Phosphene hinter sich herzerrt. Er erzählt Green, seine vogelsche Angst vor Chronometern habe ihre Ursache darin, dass sein Stiefvater, ein Zugschaffner bei Amtrak, mit weitreichenden, ungelösten Problemen Lenz täglich seine Taschenuhren aufziehen, mit einem Poliertuch die Uhrkette wienern und nachts sicherstellen ließ, dass die von der Uhr angezeigte Zeit auf die Sekunde stimmte. Sonst fiel er über den bierflaschengroßen Randy mit einem zusammengerollten Heft von Track und Flange her, einem übelschweren und beistellgroßen Hochglanzfachblatt.
Lenz erzählt Green, wie sensationell korpulent seine verstorbene Mutter war und unterstreicht dramatisch mit ausgebreiteten Armen die Dimensionen, mit denen man es hier zu tun hatte. Er holt ungefähr jede dritte bis vierte Begebenheit Luft, also etwa einmal pro Block. Lenz erzählt Green konfabulierend den Inhalt mehrerer Bücher, die er gelesen hat. Lenz merkt nicht, wie Greens Gesicht jedes Mal ausdruckslos zerknittert, wenn er, Lenz, auf das Thema verstorbene Mütter zu sprechen kommt. Lenz erzählt Green euphorisch, wie er mal eine linke Fingerspitze in der Kette eines Minibikes verloren hat und wie ihm aber in ein paar Tagen intensiver Konzentration der Finger nachgewachsen war, sich wie ein Eidechsenschwanz regeneriert hatte, was die Halbgötter in Weiß sprachlos machte. Lenz sagt, durch diesen Vorfall habe er in seiner Jugend erstmals seine ungewöhnliche Lebenskraft verspürt, sein Energie de vivre, und gewusst und akzeptiert, dass er anders war als der Mann von der Straße und er habe seine Einzigartigkeit mit all ihren Folgen akzeptiert. Lenz weiht Green ein, dass er ein Mythos sei, dass das Nilkrokodil das gefürchtetste aller Krokodile sei und dass das gefürchtete Mündungskrokodil mit seinen Salzwassergewohnheiten unter Eingeweihten milliardenfach gefürchtet sei. Lenz stellt die Theorie auf, sein zwanghaftes Bedürfnis, die Uhrzeit jederzeit mit mikroskopischer Genauigkeit zu wissen, sei ebenfalls auf den dysfunktionalen Missbrauch von Taschenuhr und Track and Flange seines Stiefvaters zurückzuführen. Das blendet er über in eine
Analyse des Begriffs Dysfunktion und seine Relevanz für die Unterscheidung zwischen beispielsweise Psychologie und Naturreligion. Lenz erzählt, in der Back Bay hat ihm auf der Boylston vor Bonwitz mal ein aufdringlicher Prothesenverkäufer wegen eines Glasaugenschmuckstücks zugesetzt und seine Probleme zum Wuchern gebracht. Und dann ließ sich in der Prothesenverkäuferreihe ein anderer Verkäufer partout nicht abwimmeln, der ihm eine Flasche mit einem vom amerikanischen Zahnarztverband zugelassenen Xero-Loop-Speichelersatz mit einem konfabulierten Promi-Zitat von J. Gentle B. Schnulzier andrehen wollte, und Lenz musste Aikido anwenden, brach dem Mann mit der Handkante die Nase und trieb ihm anschließend mit dem Handballen die Knochensplitter und Fragmente ins Gehirn. Eine Technik, die einen uralten chinesischen Geheimnamen hatte, der alte 1-2 bedeutet, womit er dem Speichelfritzen in 0, nichts die Karte umdekoriert hatte. Und so hatte Lenz hautnah erfahren, dass seine, was immer noch nach dem schwarzen Gürtel kam, Techniken im Aikido tödlich und seine Hände tödliche Waffen waren, wenn seine Probleme provoziert wurden. Und er erzählt Green, er hätte auf der Stelle ein Gelübde abgelegt, während er wie der Teufel die Boylston zum U-Bahnhof-Auditorium runterrannte, um der Verfolgung zu entgehen. Er hätte geschworen, seine tödlichen Meisterfähigkeiten im Aikido nur in ausweglosesten Situationen anzuwenden, wenn er die Unschuldigen und oder Schwachen zu verteidigen hätte. Lenz erzählte Green, auf einer Halloween-Fete hätte er einmal eine Hydrocephalin mit einer Halskette aus toten Möwen gesehen. Lenz erzählt von seinem periodisch wiederkehrenden Traum, wo er unter einem tropischen Ventilator auf einem Rohrstuhl sitzt, einen El Albino Safari-Hut trägt und eine aus Weiden geflochtene Reisetasche im Schoß hat. Und das ist alles. Das ist der periodisch wiederkehrende Traum. Auf der Höhe des 400er Blocks der West Beacon demonstriert Lenz gegen 22.02 Uhr für Bruce Green die geheime Aikido 1-2, womit er den Speichelhöker entkartet hatte, und zerlegte die Technik zeitlupenhaft in Einzelbewegungen, damit Greens ungeschultes Auge ihr folgen kann. Er sagt, es gibt da noch einen periodisch wiederkehrenden Albtraum von einer Uhr,
deren Zeiger bis in all Ewigkeit auf 18.30 Uhr stünden.
Und das sei so hosenlässend grauenvoll, dass er Greens fragile Psychologie mit keiner Ausdeutung belasten wolle. Green zündet ihnen die Fluppen an und sagt, entweder kann er sich an seine Träume nicht erinnern oder er träumt nicht. Vor dem Schaufenster einer verdunkelten Interlace-Filiale rückt sich Lenz das weiße Toupet und den Schnurrbart zurecht, macht ein paar Tai-Chi-Dehnungsübungen und schneuzt sich à la Europäen in den zugemüllten Rinnstein der Wee Beacon. Erst das eine Nasenloch, dann das andere. Wobei er sich vorbeugt, damit nicht sein Mantel das abbekommt, was er von sich gibt. Green ist so ein Muscle-Shirt-Typ, der sich das nächste Rädchen hinters Ohr steckt, was unmöglich wird, wenn man Sterry oder ein anderes Qualitätshaarfixativ verwendet, weil Sprayrückstände an der Zigarette diese sonst auf ganzer Länge unerwartet in Flammen aufgehen lassen können. Lenz ergötzt seinen Zuhörer mit der Schilderung jener Halloween-Fete mit der Vogelhalskette, wo auch ein Kind von Konkavitätsflüchtlingen zugegen war, bei der Fete im Haus eines South-Bostoner Kieferorthopäden, der mit der Verschreibungsmasche Lidocain,
Anmerkung 233, alias Xylocain, ein Diethylaminoacetyl 2,6-Xylidin, das als dentales und maxillofaziales Lokalanästhetikum Verwendung findet, der weltbeste Bing-Verschnitt, weil es genau wie der Bingster betäubt und einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt und kurzfristig sogar die Aufnahme über die Nasen- und Lungenschleimhäute beschleunigt. Roh schmeckt es aber nicht die Spur wie oxidiertes Koks, ist auch weit teurer als Mannitol oder B12 und schwieriger zu bekommen, weil es eben verschreibungspflichtig ist. Und deshalb erfreute sich der Kieferorthopäde bei den Dealern größter Beliebtheit.
An Bing-Dealer vertickte ein normal großes und unwildes Kind, das aber null Schädel mitbrachte und auf einer erhobenen Plattform oder einem Podest am Kamin lag. Die formlose und entschädelte Kopfregion ruhte oder erschauernd schwappte in einer deckellosen Plastikschachtel. Seine Augen waren tief ins Gesicht eingesunken, das die Konsistenz von Treibsand hatte. Also das Gesicht jetzt. Die Nase war konkav und der Mund lappte nach beiden Seiten über das knochenlose Gesicht und der ganze Kopf hatte sich dem Inneren der Plastikschachtel, in der er lag, angepasst. Dieser Kopf und hatte jetzt praktisch kubische Form, der Kopf. Und die Frau mit dem Möwenköpfekranz und die anderen verkleideten Gäste hatten Halluzinogene konsumiert und Mezcal getrunken und die kleinen Würmer im Mezcal gegessen. Und gegen 23.55 Uhr im Kreis Rituale um die Schachtel auf dem Podest vollzogen und das Kind verehrt, das sie einfach das Kind nannten, als gäbe es nur dieses eine. Wenn die entscheidenden Flüssigkristallzeichen von der BBSB mal von der wandernden Skyline der nächtlichen Stadt verdeckt werden, lässt Green Lenz mittels seiner billigen, aber digitalen Armbanduhr ungefähr alle 2 Minuten, vielleicht einmal pro Block, wissen, wie spät es ist.
Lenz, Labialzuckungen sind am schlimmsten bei Umlauten wie Lenz, das Green wissen, dass das mit den AA/NA eine feine Sache ist, aber es steht absolut 100% fest, dass das eine Sekte ist. Mit Green und ihm ist es anscheinend so weit gekommen, dass der einzige Ausweg aus dem Trudeln der Sucht darin besteht, sich einer Scheißsekte anzuschließen, die jeden Arsch einer Gehirnwäsche unterzieht und der Erste, der versucht, Lenz eine Safranrobe anzulegen oder einen Tambourin in die Hand zu drücken, der ist aber dran, Bürschchen. Lenz behauptet, er kann sich an Erfahrungen erinnern, die er in vitro gemacht hat. Lenz sagt, die Ennet-Absolventen, die oft reinschneien, das Wohnzimmer verstopfen und sich gegenseitig mit Schauergeschichten über religiöse Sekten übertreffen, denen sie beigetreten sind, um von den Drogen und vom Alkohol wegzukommen, haben zwar einen gewissen naiven Charme, aber hauptsächlich sind sie naiv. Lenz führt aus, dass Roben, Massenhochzeiten, Kahlrasuren, das Flugschriften verteilen an Flughäfen, das Blumenverkaufen auf Mittelstreifen, das Erbschaften verschenken, das Nichtschlafen und das Heiraten auf Befehl, ohne den man geheiratet hat, dann je zu Gesicht zu bekommen, in Bezug auf bizarre Sektenkriterien Bagatelle sind. Lenz erzählt Green, Er kennt Leute, die einen Scheiß gehört haben, der Green das Hirn durch die Ohrenhöhlen pusten würde.